Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema heute Morgen: Ist Gott eine Projektion des Gehirns? Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Nach einer kurzen Einführung stellen wir uns die Frage: Was ist eigentlich das Gehirn? Da gebe ich eine ganz kleine Einführung in die Anatomie. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema mit Persingers Gotthelm. Und gleich danach, unter drittens, behandeln wir Andrew Newberg und Meditation. Unter viertens geht es dann um Hose und Pisianen mit dem Thema Gehirn und Ethik. Und dann kommt ein Thema, das die Atheisten nicht gerne aufrollen. Das ist Wilder Penfield, Gehirn und Geist. Und schließlich runden wir das Thema ab mit sechstens der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. Besonders seit den 1980er Jahren haben verschiedene Wissenschaftler begonnen, den Zusammenhang zwischen Gehirn und Glauben zu ergründen. Es gab schon Versuche früher mit EEG, aber so richtig bekannt wurden diese Art von Forschungen, von denen wir heute Morgen sprechen werden, ab den 1980er Jahren. Man hat diesem Forschungsgebiet sogar einen neuen Namen gegeben: Neurotheologie. Also das ist eine Kombination aus Neurologie und Theologie. Da haben also gewisse Neurologen, die keine Theologen sind, haben sich mit Neurotheologie auseinandergesetzt. Oder Psychologen, die keine Neurologen und auch keine Theologen sind, haben sich mit Neurotheologie auseinandergesetzt. Und wir wollen dem auf die Spur gehen heute Morgen. Ganz speziell seit dem 11. September 2001 tritt ja die Bewegung der sogenannten neuen Atheisten in aller Welt sehr aggressiv auf. Anhand der Neurotheologie möchten diese Atheisten gerne beweisen, belegen, dass Gott lediglich eine Projektion des Gehirns sei. Nun, das wird uns natürlich zur Frage führen: Wer ist Gott? Ist Gott Wirklichkeit oder ist er eben nur eine Projektion des menschlichen Gehirns? Aber wenn wir uns heute Morgen die Frage stellen, wer ist Gott, müssen wir in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage stellen, was ist das Gehirn? Und so kommen wir eben nach dieser Einführung zum ersten Teil. Was ist das Gehirn des Menschen? Das menschliche Gehirn ist die komplexeste, komplizierteste uns bekannte materielle Struktur im gesamten Universum. Wir kennen nichts Komplizierteres in dieser Schöpfung, sichtbaren Schöpfung. Das menschliche Gehirn übertrifft an Komplexität und Leistung alle durch höchste menschliche Intelligenz entwickelten Supercomputer der Welt. Wenn ich von Supercomputern spreche, dann meine ich eben diese allerschnellsten Computer der Welt, für die man heute so typischerweise etwa 700 Millionen Dollar bezahlt. Also vergessen Sie Ihren PC zu Hause, das kommt hier gar nicht in Frage, um das mit dem Gehirn zu vergleichen. Aber eben das Gehirn ist viel komplizierter. Das menschliche Gehirn besteht aus ca. 100 Milliarden Neuronen. Oder man kann auch sagen Nervenzellen. 100 Milliarden, das wären also 10 hoch 11, eine 1 mit 11 Nullen. Vielleicht werden Sie in verschiedenen Büchern oder Artikeln auch etwas andere Zahlen finden. Das hängt damit zusammen, das sind natürlich Hochrechnungen. Und es ist auch so, je nach Alter ist die Zahl der Neuronen unterschiedlich. Der Höhepunkt wird erreicht mit 13 Jahren. Und dann geht es zahlenmäßig wieder zurück. Jedes Neuron, jede Nervenzelle im Gehirn besitzt bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Diese Verbindungen nennt man Synapsen. Der Mensch besitzt also nach dieser Hochrechnung, die hier vorliegt, etwa eine Billiarde Synapsen. Eine Billiarde, das wäre 10 hoch 15, eine 1 mit 15 Nullen. Würde man diese Neuronen mit ihren Leitungen aneinanderreihen, gäbe das hochgerechnet eine Distanz von etwa 1,5 Millionen Kilometern. Nicht wahr? Die Distanz Erde-Mond ist ja ungefähr 380.000 Kilometer. Also ein Mehrfaches zum Mond und wieder zurück und wieder zum Mond und wieder zurück. Das ist die Länge unserer Neuronenleitungen im Gehirn. Die Rechenleistung des menschlichen Gehirns geht bis zu 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Das wäre also eine 1 mit 18 Nullen. Das stellt alle Supercomputer auch heute noch hinten an. Und das Ganze, diese enorme Rechenleistung, bei einer Stromleistung von lediglich etwa 20 Watt. Sie wissen ja, Computer sind Stromfresser und erst recht Supercomputer. Aber das menschliche Gehirn bei dieser niedrigsten Leistung von etwa 20 Watt leistet diese 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Nun, Sie fragen sich, sind wir ständig am Rechnen? Natürlich sind wir das. Über die Augen kriegen wir so typischerweise 10 Millionen Impulse pro Sekunde. Und all diese Impulse müssen im Gehirn verarbeitet werden, sodass wir in Echtzeit gehen und mit dem Bild eben arbeiten, reagieren und vorangehen können. Das Ohr liefert etwa 100.000 Impulse pro Sekunde. Und die Haut, unser Gefühlssinn, bringt auch etwa 1 Million Impulse pro Sekunde ins Gehirn hinauf. Und das wird alles in Echtzeit verarbeitet. Und das ist jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger wichtig, aber das kommt dann. Der Geschmack liefert auch etwa 1000 Impulse pro Sekunde ans Gehirn. Also Sie sehen, Computer wären völlig überfordert, das sieht man schon bei Bildbearbeitung. Sobald man etwas Komplizierteres macht mit Bildern, dann ist der Computer unglaublich beschäftigt und manchmal gleich überfordert. Aber bei uns geht das so ruck, zuck, zack, zack und alles parallel und wir merken das nicht mal, was da eigentlich effektiv in unserem Gehirn geschieht. Ganz kurz ein paar Bemerkungen über den Aufbau des Gehirns. Der vordere Teil wird genannt Frontallappen oder Stirnlappen. Dort lokalisiert man die Selbstkontrolle, Disziplin, Motivation, das Planen, Organisieren, auch das Unterscheiden, zum Beispiel Unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das wird da vorne speziell verarbeitet. Dann auch Ausführung von Bewegungen, bewussten Bewegungen. Auch die Sprachproduktion findet dort statt. Also bei mir ist das jetzt im Moment voll am Arbeiten, bei Ihnen nicht. Und auch das Langzeitgedächtnis ist da angesiedelt und so weiter. Da seitlich befindet sich der Temporallappen oder Schläfenlappen genannt. Dort findet man das Hörzentrum. Da findet auch das Sprachverständnis statt. Also bei Ihnen arbeitet das im Moment auf Hochtouren. Wenn Sie denken, diese Impulse, die ich da weitergebe, und in Echtzeit verarbeiten Sie dies und verstehen gleich, was das alles bedeutet. Wenn Sie da auszählen würden, wie viele Vokale und Konsonanten da pro Sekunde weitergegeben werden und Sie verstehen das ohne Probleme, das wird da im Schläfenlappen verarbeitet. Dort hat man auch das Kurzzeitgedächtnis und die Warn- und Abwehrreaktionen etc. Weiter nach hinten im Gehirn befindet sich der Parietallappen oder Scheitellappen genannt. Hier lokalisiert man die räumliche Wahrnehmung. Also meine Wahrnehmung innerhalb des Raumes wird dort verarbeitet. Man kennt ja Leute, die dort verletzt worden sind, dort einen Schaden haben. Die haben dann unglaublich Mühe, ihr eigenes Bett zu finden im Haus. Und wenn man sie führt und neben das Bett stellt, haben sie die größte Mühe, sich aufs Bett legen zu können. Dort ist auch die Wahrnehmung von Körperberührungen lokalisiert. Ebenso spielt dieses Zentrum eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Rechnen und Lesen etc. Noch weiter hinten, der hinterste Teil des Großhirns, das ist der Okzipitallappen oder Hinterhauptslappen. Da haben wir das Sehzentrum. Dort findet die Unterscheidung von Formen, Farben, Linien und Kontrasten statt im Zusammenhang mit visuellen Sinneseindrücken. Aber es ist ganz wichtig, dass man wegkommt von dieser Idee, für all diese einzelnen Dinge gibt es eine bestimmte Region im Gehirn. Das hat man früher gemeint, aber in der Zwischenzeit hat man festgestellt, dass also diese schwerpunktmäßigen Verteilungen, wie ich das jetzt erwähnt habe, dass die da sind, aber das geschieht alles interaktiv in Zusammenarbeit auch mit anderen Hirnteilen. Also Sie können das nicht vergleichen mit einem Computer so, denn der hat da einen Prozessor, sondern Sie müssen eine Verknüpfung von unzähligen Prozessoren, müssen Sie sich vorstellen, die da einander ergänzen und interaktiv miteinander arbeiten. Dann hinten, aber ganz unterhalb des Großhirns haben wir das Kleinhirn. Dort ist die Motorik angesiedelt, Reflexe, automatisierte Bewegungen. Das ist also ganz wichtig beim Autofahren. Ich war diese Bewegungen, die einfach automatisch ablaufen, die sind dort hinten gespeichert. Oder beim Musikmachen ist das sehr, sehr wichtig. Also all diese Bewegungsabläufe, die man in größter Geschwindigkeit eben ausführen muss, ohne dass man darüber noch nachdenkt, das ist alles dort gespeichert. Und so ist es möglich, eine Chopin-Etüde zu spielen, 5 Minuten, und man hat ständig etwa 12 Töne pro Sekunde. Das geht natürlich nicht ohne dieses Kleinhirn mit dieser gewaltigen Leistung, dass dort Bewegungen, die man zuerst ganz langsam einübt, so typischerweise 3-mal ohne Fehler, dann beginnt bereits die Speicherung. Und darum ist es eigentlich wichtig als Klavierlehrer, dass man den Schülern beibringt, ihr solltet eigentlich nie Fehler spielen. Denn jeder Fehler wird geübt. Also wenn man ganz langsam spielt, aber von Anfang an absolut korrekt, ist das ganz ideal, denn da wird das schon gespeichert da hinten und das Tempo kommt dann später. Aber es gibt Leute, die arbeiten auch anders. Gut, aber es ist auch nicht unser Thema, sondern es ging einfach darum, so eine kleine Ahnung zu haben von dem Wunder des Gehirns. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Neurotheologie seit den 1980er Jahren mit Persingers Gotthelm. Michael A. Persinger ist Psychologe an der Laurentian University in Sudbury, Ontario in Kanada. Und da hat er folgende Untersuchungen durchgeführt mit zunächst einmal etwa 1000 Versuchspersonen. Die mussten in einem schalldichten Raum einen umgebauten Motorradhelm anziehen. Oder so etwas Ähnliches wie ein Motorradhelm. Und dann hat Persinger mit TMS, also mit transkranieller Magnetstimulation, den Temporallappen, jetzt wissen Sie, wo der ist, ja, da auf der Seite, aktiviert. Den Schläfenlappen. Er hat den Leuten gesagt, wir führen eine Entspannungsübung durch. Und die haben sich so richtig hingegeben in diese Untersuchung. Und als Ergebnis kam Folgendes heraus. 80% der Probanden beschrieben ein Gefühl von Zustand des Schwebens. Interessant. Oder andere haben gesagt, ich habe die Anwesenheit eines Engels oder eines Dämons gespürt. Andere haben gesagt, ich bin Gott begegnet. Und da waren auch Atheisten mit dabei und die haben gesagt, ich fühlte eine Verbundenheit mit dem Universum. Gott gibt es ja für sie nicht, aber interessant, was die Stellung von Gott einnimmt, das ist dann eben das Universum, die Natur. Und daraus wurden Schlussfolgerungen gezogen. Gott sei eindeutig eine Illusion des Gehirns. Durch zufällige Evolution habe sich der Temporallappen mit einer bestimmten Region darin gebildet, die das Gefühl von Gott vermitteln könne. Und das wurde dann sehr groß in den Massenmedien verbreitet. Also wenn Sie auch im Internet eingeben, Persinger und Gotthelm oder Gotteshelm, dann werden Sie verschiedene Online-Zeitungen mit Artikeln finden, wo da geschwärmt wird von diesen Entdeckungen. Gott ist eine Projektion des Gehirns. Übrigens, wie kam Persinger darauf, speziell den Scheitellappen so zu untersuchen? Das hängt wohl damit zusammen, man kennt unter anderem die musikogene Epilepsie. Also Leute, die eine Epilepsie haben, die ausgelöst wird, wenn sie zum Beispiel Kirchenglocken hören. Das war ja in der Geschichte der Fall bei Jeanne d'Arc, die dann zum Krieg aufgerufen hat. Die hat Stimmen, Visionen gehabt und hat sich so als göttliche Botin gesehen. Aber das wurde immer wieder ausgelöst, diese Stimmen, durch Kirchenglocken. Da kam sie Epilepsie. Wobei es gibt auch heute Leute, die interpretieren das nicht mehr bei ihr als Epilepsie. Aber eben, das ist eine Möglichkeit, das so zu im Nachhinein zu erklären. Man kennt nämlich das Problem, dass Leute zum Beispiel bei einem ganz bestimmten Komponisten, wenn sie diese Musik hören, kriegen sie einen Krampf im Hirn, eine Epilepsie. Das ist eben diese musikogene Epilepsie. Und gerade da, wo eben ein Epileptiker, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der von religiösen Erfahrungen spricht, da findet man immer wieder den Zusammenhang mit dem Temporallappen. Und daher kam Persinger auf die Idee, möglicherweise ist überhaupt die Religiosität, hängt zusammen mit ganz kleinen Mikroepilepsieanfällen. Und eben die Leute, die diese Fähigkeit haben, die reagieren dann eben sehr schnell auf die Idee von Gott und so weiter. Aber wie gesagt, diese musikogene Epilepsie, das ist eine ganz seltene Sache. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben photogene Epilepsie. Also wenn die einen starken Lichtblitz sehen, kann das einen Kampf auslösen. Das hat man auch schon im Altertum gekannt. Wenn man Sklaven gekauft hat auf dem Markt, haben die Sklavenhändler dem Sklaven gesagt, so, schau mal da rauf, haben ihm die Augen zugehalten und dann weg. Und er musste voll in die Sonne schauen und wenn er dann zu Boden sank, haben sie gesagt, den will ich nicht. Der hat photogene Epilepsie. Ja, so ging das. Ja, da wurde Persinger kritisiert und zwar durch einen Psychologen der Universität Uppsala. Per Granqvist hat nämlich 20 Jahre später diesen Versuch wiederholt. Aber er hat das gemacht mit und ohne TMS. Die Leute wussten natürlich nicht, dass er bei welchen er was einschalten und bei welchen nicht. Und er sagt, ich habe die gleichen Resultate bekommen wie Persinger mit und ohne TMS. Also es hängt gar nicht ab von dieser transkraniellen Magnetstimulation. Aber die haben doch mindestens gleiche Gefühle bekommen. Also die haben sich ja eben im Glauben, dass da eine Entspannungsübung geschieht, haben die sich irgendwie so in der Passivität hingegeben und dann eben diese Illusionen gekriegt. Natürlich das, was Per Granqvist kritisiert, das ist keine grundsätzliche Widerlegung von Persinger. Aber es stellt da gewisse Dinge in Frage. Persinger ist sehr aufgebracht bis heute über diese Gegenversuche und er sagt, Granqvist hat sowieso eine andere Software verwendet, er hat andere Versuchsanordnungen gehabt und darum kam er auf andere Ergebnisse. Gut, wie dem auch sei. Aber eine viel wichtigere Kritik ist diese. Und die habe ich so im Internet nirgends gefunden. Und das wäre eine wichtige Kritik, die man bringen müsste. Der Neurologe Wilder Penfield hat schon viel früher das Gehirn von Patienten stimuliert. Ein ganz berühmter Fall, da finden Sie auf dem Internet sogar einen Film darüber. Er stimulierte das Gehirn einer Patientin an einer ganz bestimmten Stelle. Ich muss erklären, er hat also am offenen Gehirn gearbeitet. Der Patient war im Wachzustand. Man hat also nur lokal betäubt, anästhesiert. Das Gehirn selbst ist gefühlslos. Und so musste Wilder Penfield, bevor er als Chirurge geschnitten hat im Gehirn, musste er genau herausfinden, wo, an welcher Stelle befindet sich bei dem und dem Patient dieses und dieses Zentrum. Oder diese Funktion, damit er da also nicht irgendwo schneidet und dann ist der Patient gelähmt. Und da musste er mit einer Elektrode all diese Regionen so abtasten. Und bei dieser berühmten Patientin hat er dann eine bestimmte Region stimuliert. Und dann sagte sie, I can smell the taste of burnt toast. Also ich schmecke den Geschmack von verbranntem Toast. Nur ich muss erklären, diese Frau hat das immer wieder gehabt, diesen Eindruck, und dann bekam sie eine Epilepsie. Also, eben, ich habe gesagt, über diese Geschichte gibt es einen Film. Da sieht man die Frau, sie ist in der Küche und serviert, der Mann am Tisch und, ja, ist nicht gerade vorbildlich, liest die Zeitung und dann sagt sie plötzlich, I can smell the taste of burnt toast. Und es gibt gar keinen Toast, oder? Sie macht ja etwas anderes zum Essen und dann klärt das Geschirr, die Frau sinkt zu Boden, hat eine schwere Epilepsie. Und jetzt eben später, dann unter der Operation von Wilder Penfield, er findet eine Region, stimuliert sie und sie bekommt diesen Eindruck, oh, ich habe da den Geschmack von verbranntem Toast. Nun, gehen wir vor mit der Logik von Persinger. Wir haben da eine Region im Gehirn gefunden. Wenn man die stimuliert, kriegt man den Eindruck von verbranntem Toast. Folgerung, verbrannten Toast gibt es nicht. So logisch ist das, ja? Natürlich, dieser Geschmack ist eine Illusion. Aber wenn jemand eine Illusion hat, ist das noch kein Beweis, dass es das, von dem die Illusion spricht, nicht doch in Wirklichkeit gibt. aber das kennen wir doch alle. Wir wissen, durch Alkohol, durch Drogen, aber auch durch Hyperventilation, also wenn jemand zu viel atmet, oder durch Sauerstoffknappheit, Erschöpfung, Salzverlust, da können Halluzinationen entstehen. Dass man also Dinge sieht oder Dinge hört, die gar nicht da sind. Und das kann man typischerweise in der Wüste erleben, wenn man am Verdursten ist und plötzlich sieht man da am Horizont was? Eine Wasserquelle, Fata Morgana. Nun, das ist Halluzination. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt sagen könnte, folglich gibt es Wasserquellen nicht. Denn das, haben wir ja festgestellt, ist eine Halluzination des Gehirns. Im Fall einer Fata Morgana. Und wie ist das bei Leuten, die schwere Alkoholiker sind und das Delirium Tremens kennen, die sind in Schrecken und sehen überall weiße Mäuse. Oder ein Polizist hat mir erzählt, wie er den Fall gehabt hat, ein Mann im Gefängnis, der hat überall schreckliche Käfer gesehen. Und dann hat der Polizist ihm einen kleinen Wischer gegeben, eine kleine Schaufel, und ihm gesagt, so, er soll alles zusammenwischen. Das hat er dann gemacht. Die ganze Zelle hat er zusammengewischt mit den Käfern. Das war natürlich alles eine Halluzination seines zerstörten Gehirns. Aber man kann nicht folgen, also weil er solche Halluzinationen hat, das Gehirn hat diesen Eindruck erzeugt, gibt es keine Käfer, gibt es keine weiße Mäuse. Also Sie merken, ein sehr schwerer Denkfehler bei Persinger und bei denen, die das so in den Medien großspurig verbreitet haben. Aber nun kommt ein wichtiger Punkt dazu. Die Bibel verbietet die Verehrung einer Projektion. Das darf man nach der Bibel gar nicht. Lesen wir im Gesetz Mose, 5. Mose 4, Vers 15. Mose spricht zum Volk Israel in seiner Abschiedsrede in den Gefilden von Moab, heutiges Jordanien, gegenüber von Jericho. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet. Das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unterhalb der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest. So ausdrücklich wird in der Bibel verboten, man darf nicht von seinem Innern her etwas projizieren und das als Gott verehren. Und man darf auch nicht den Schöpfer irgendwie projizieren auf die Natur und dann die Natur verehren. Sonne, Mond, Sterne zum Beispiel. Das war ein alttestamentliches Beispiel und auch das Neue Testament verbietet das. Denken wir an Paulus in Athen. Apostelgeschichte 17, da hält er vor dem Areopag seine berühmte Rede. Und da sagt er, und zwar notabene, in Athen, einer Stadt, die voll war von kunstvollen Götterbildern. Aus der Antike gibt es die Überlieferung, es sei leichter gewesen, in Athen einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Also das will schon was sagen, ja? Und nun, in dieser Rede sagt Paulus, Apostelgeschichte 17, 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind, also wir sind das Geschöpf Gottes, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also Paulus richtet sich gerade gegen die Religion, die eben Gott projiziert oder Gott als eine Projektion oder das Göttliche als eine Projektion verehrt. Der Gott der Bibel ist und darf keine Projektion des Menschen sein. In der Bibel wird Gott dargestellt, dass er sich den Menschen mitteilt, offenbart. Durch die Bibel. Durch das prophetische Wort der Bibel. Und auch durch die Schöpfung. Gott offenbart sich, nicht der Mensch projiziert etwas von innen heraus. Nun, eigentlich ist das, was Persinger gebracht hat, gar nichts Neues. Auch wenn das so in den Medien dargestellt worden ist. Die Neurotheologie ist eine Neuauflage des alten Feuerbach. Schnee von gestern. Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Er ist ja bekannt als Philosophe, aber weniger bekannt, dass er auch Theologie studiert hat. Wenigstens einen Teil davon. Und er hat den Atheismus ganz stark gefördert im 19. Jahrhundert. Feuerbachs Philosophie besagt, Gott sei eine Projektion des Menschen. Das komme aus seinem Inneren heraus. Er hat zwar den Ausdruck Projektion nicht gebraucht, man beschreibt Feuerbach immer wieder mit diesem Ausdruck, aber es umschreibt und fasst eben gut zusammen, was Feuerbach effektiv gemeint hat. Nun, ist aber wichtig zu sehen, Feuerbach kopierte die biblische Religionskritik, die eben Projektion verurteilt, ablehnt und damit die Religionen der Welt angreift und verurteilt. Aber was bei Feuerbach neu war, er nahm die biblische Religionskritik und wandte sie auf den biblischen Glauben an. Und er sagte, auch der Gott der Bibel sei eine Projektion des Menschen. Nun schauen wir uns die Religionskritik der Bibel an. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 1, Vers 18, über die Völker in aller Welt. Und zwar zuerst über die Völker, die keine Bibel haben. Die einfach die Natur haben, die Schöpfung, und durch die Schöpfung erkennen könnten, dahinter steht ein Schöpfer. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Hier erklärt die Bibel, die Religionen dieser Welt sind eine Projektion. Anstatt dass man eben den Schöpfer verehrt, diesen unendlichen Allmächtigen hinter der Natur. Der Verstand sagt uns, Ordnung entsteht nie von selbst. Höhere Ordnung entsteht immer durch Planung. Aber das Universum ist so komplex, die Natur ist so komplex, wir Menschen, die höchste Intelligenz, die wir kennen in dieser Schöpfung, also so kennen, dass wir sie greifen und sehen können, diese höchste Intelligenz kann die Natur nicht gemacht haben. Also es muss eine Intelligenz geben hinter der Natur, die noch viel größer ist. Aber anstatt diesen Schöpfer zu verehren, hat man eine Projektion gemacht und hat eben Bilder in der Natur, tierförmige, menschenförmige Bilder verehrt anstatt den Schöpfergott. Übrigens, in der Erforschung der afrikanischen Kultur, besonders im 20. Jahrhundert, hat man festgestellt, es ist genau so. Praktisch alle afrikanischen Stämme kannten einen höchsten Schöpfergott. Aber er wurde in den Stammesreligionen normalerweise nicht verehrt, sondern man hat Götter, Geister und Seelen in der Natur angebetet und denen Opfer gebracht. Aber den Schöpfergott haben wir nicht verehrt. Von ihm haben einige Stämme gesagt, er ist weit weg, er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Unsere Vorfahren haben gegen ihn gesündigt und jetzt ist er zornig. Andere haben gesagt, er ist viel zu groß und erhaben und zu erhaben. Wir sind unwürdig, ihn anzubeten. Und andere haben gesagt, er hat uns nie etwas zuleide getan und darum müssen wir ihm keine Opfer bringen. Aber es ist genau so, wie der Römerbrief das beschreibt. Verehrung der Natur anstelle des Schöpfers. Das ist eine Projektion des Gehirns auf die Natur. Und so kritisiert die Bibel alle Religionen. In Jeremia 2, Vers 27 spricht Gott über die Menschen, die eben anstatt den Schöpfergott zu verehren, die Natur verehren, die zum Holz sprechen: Du bist mein Vater. Und zum Stein: Du hast mich geboren. Denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Das bezeichnet die Bibel als Götzendienst. Und die 10 Gebote beginnen ja mit einer Verurteilung aller Religionen der Welt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das 2. Gebot verbietet die Darstellung eines Bildes, um es dann zu verehren. Also jegliche Projektion wird verboten. Nun, hier sehen wir in Jeremia 2, 27, Götzendienst ist die Verehrung der Natur anstelle des Schöpfers. Und die Evolutionslehre macht genau das. In der Evolutionslehre glaubt man an Urzeugung und Urknall. Bei der Urzeugung sagt man, das Leben ist von selbst entstanden. Die Materie, die tote Materie, hat Leben erzeugt. Ja, das ist ja ganz nahe bei diesem Gedanken. Da spricht jemand zum Stein: Du hast mich geboren. Ja? Die Materie ist der Ursprung aller Dinge. Also bei der Urzeugung wird die Materie als Lebenserzeugung verehrt und beim Urknall wird gesagt, unmittelbar vor dem Urknall sei aus dem Nichts die ganze Materie und Energie entstanden. Also das Nichts habe die Materie erzeugt. Und so kann man sagen, in der Evolutionslehre wird das Nichts und die Materie an die Stelle Gottes gesetzt. Der Mensch projiziert das Allmächtige, das sich eigentlich hinter der Schöpfung oder durch die Schöpfung uns mitteilt, projiziert der Atheist eben auf das Nichts und auf die Materie. Ich habe nicht zu viel gesagt. Es ist wirklich so. Hier sehen Sie Stephen Hawking. Er ist einer der größten Astrophysiker heute. Und er nimmt übrigens den Lehrstuhl ein in England, den früher Newton, dieser gläubige große Physiker, besetzt hatte. Nun, Stephen Hawking, großer Urknallspezialist, hat ein neues Buch herausgegeben im September 2010. Auf Deutsch, der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und da erklärt der Mann tatsächlich, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. In früheren Büchern hat er insbesondere eines über den Urknall, da hat er am Schluss noch geschrieben, hier könnte man wohl Gott mit hineinnehmen, ja? Aber eine seiner Ex-Frauen hat gesagt, dass er das auch damals nie aus Überzeugung geschrieben hatte, sondern nur um die Auflagezahl zu erhöhen. Er war schon damals richtiger Atheist. Nun, aber mit diesem neuen Buch hat er sich wirklich als Atheist geoutet und erklärt, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Das heißt, spontan aus dem Nichts sei alles gekommen. Da wird also das Nichts zum Schöpfer gemacht. Nicht wahr? Und es ist auch eine tiefste Verletzung jeglicher Logik. Das Universum habe sich selbst erschaffen. Ja, die Schöpfung ist ja die Folge. Und der Schöpfer ist die Ursache. Und das haben wir doch gelernt von klein auf. Vielleicht nicht so ganz ausdrücklich, aber dem Sinn nach. Wir dürfen Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und er identifiziert die sogar. Das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Nun, das ist genau das, was ich meinen Studenten beibringen muss im Zusammenhang mit Religionen in der Umwelt Israels. Der ägyptische Schöpfungsmythos von Heliopolis beginnt mit dem Sonnengott Atum, der sich selbst erschaffen habe. Darum wird Atum im Altägyptischen auch genannt Khepre, der von selbst entstand. Merken Sie, es ist genau das Gleiche. Wirkung, Ursache und Wirkung wird hier vereinigt. Und dann gibt es noch den Schöpfungsmythos von Hermopolis. Hermopolis, da findet man eben nebst dem Sonnengott noch folgende Gottheiten am Anfang. Niau und Niaut, Männchen und Weibchen. Das bedeutet das Nichts. Und Kuk und Kauket, ein weiteres Götterpaar, sie stellen dar Finsternis, Abwesenheit von Licht. Und dann Hu und Hauhet, auch wieder ein Ehepaar. Das ist die Vergottung von Raum und Zeit. Und dann gibt es noch Nun und Naunet, das ist die Urmaterie. Merken Sie, was die alten Ägypter verehrt haben? Sie haben das Nichts, die Abwesenheit von Licht, Raum und Zeit und die Materie, vergottet. Und dann eben die Urenergie mit dem Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Ja? Die Evolution ist eine Vergötterung des Nichts sowie von Raum, Zeit und Materie. Denn daraus sei nach der Evolution alles entstanden, auch das Leben. Aber es ist im Widerspruch zu den Naturgesetzen, hier das Massenwirkungsgesetz der Chemie, da zwei Aminosäuren, die sich in der Reaktion miteinander verknüpfen. Die Reaktion geht da nach rechts rüber. Daraus entsteht ein Dipeptid. Das wäre der Anfang hin zu diesen riesigen Proteinmolekülen, die es braucht für das erste Leben, für eine lebendige Zelle. Also Proteine mit typischerweise 1500 Aminosäuren oder 2000. Aber jetzt ist es so, diese Reaktion ist eine reversible Reaktion. Darum geht der Pfeil wieder zurück. Wenn nämlich dieses Dipeptid entstanden ist, die zwei Aminosäuren haben sich verknüpft, dann gibt es Abfall, ein H2O-Molekül. Und das ist sehr, sehr schlecht, denn Wasser bewirkt, dass diese Verkettung hier wieder aufgespaltet wird. Und dann wird aus dem Dipeptid wird wieder Aminosäure plus Aminosäure. Und dann geht es wieder vorwärts. Es kann auch sein, dass ein Tetrapeptid entsteht. Das weiteste, was je geschafft wurde, ist bis etwa 50. Aber weiter geht es nicht. Und man kann das genau berechnen. Das hängt mit der Thermodynamik zusammen. Da entsteht ein Gleichgewicht in der Ursuppe. Das heißt mit anderen Worten, die Moleküle, die es für das Leben braucht, die können in der Natur gar nicht entstehen. Diese Ketten brechen immer ab. Und so können keine Proteine und keine DNS-Moleküle entstehen. Und ohne die gibt es sowieso kein Leben. Ich meine, ich sage jetzt nichts darüber. Und hätte man die, dann haben wir auch noch nicht Leben. Ich könnte jedem hier eine Konservendose mit Fisch geben, ja? Das ist voll Proteine und DNS, so viel sie wollen. Aber Sie vertrauen ja, dass da nichts etwas Lebendiges rauskommt, wenn Sie eine Fischkonserve öffnen, oder? Man ist so sicher, dass das tot bleibt, ja? Obwohl da Proteine und DNS vorhanden ist, aber es geschieht nichts. Also die ganze Vorstellung, Leben würde durch Zufall entstehen aus der Materie, ist eigentlich ein grober Unsinn. Und das haben auch Evolutionisten zugegeben, wie zum Beispiel Professor Dr. Ernest Kahn, 1903 bis 1996, seinerzeit Biochemiker an der Universität Montpellier in Frankreich. Er hat in einem Vortrag am CERN in Genf gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und es ist bis zum heutigen Tag so, also November 2010, es gibt keine Möglichkeit in der Chemie, wie man dieses Rätsel lösen könnte. Also der Satz ist absolut aktuell, auch heute noch. Und dann die ganze Entstehung von Materie und Energie aus dem Nichts ist ja im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz. Das ist der Energieerhaltungssatz, der besagt, dass nie irgendwo aus dem Nichts plötzlich eine neue Energie entsteht. Es gibt nur die Energie, die es gibt. Und wenn man an den Urknall glaubt und wenn man glaubt, was eben ein Stephen Hawking sagt, dann glaubt man, aus nichts könne etwas entstehen. Aber die Naturwissenschaft sagt naturgesetzlich, aus nichts entsteht nichts. Und diese Leute glauben das trotzdem, obwohl es im Widerspruch zu den Naturgesetzen ist. Weil sie eben das Allmächtige hinter der Schöpfung projizieren auf die Natur und auf das Nichts. Auf die Materie und auf das Nichts. Richard Lewontin, geboren 1929, seinerzeit Professor an der Harvard University, also an dieser Vorzeigeuniversität in Amerika, er hat vor einigen Jahren geschrieben, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im Original Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Also Materialismus heißt, die Materie ist die letzte Wirklichkeit. Dahinter könnte man ergänzen, käme noch das Nichts. Dann wäre es ein perfekter Nihilismus und nicht Materialismus. Denn letztlich wird das Nihil verehrt. Nun, die Bibel kritisiert nicht nur die Religionen, sondern auch den Atheismus. Aber eigentlich ist ja der Atheismus, wie wir gesehen haben, eine Religion. Natürlich könnte jemand sagen, das geht doch nicht. Wir sind ja eben gerade Atheisten. Das kann doch gar keine Religion sein. Ach ja, ist Buddhismus eine Religion? Ja, natürlich. Ja, aber der klassische Buddhismus, da spielen Götter keine Rolle. Der klassische Buddhismus ist eigentlich eine atheistische Religion. Aha. Also gibt es atheistische Religionen. Und der Atheismus heute ist eben eine atheistische Religion, der eben anstelle Gottes das Nichts und die Materie verehrt. Und so sagt Psalm 14, König David schrieb das vor 3000 Jahren, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Eine sehr harte Verurteilung des Atheismus. Weil Nawal, der Tor, das bedeutet nicht einfach jemand, der Mühe hätte in der Schule. Nein, Nawal hat den Nebensinn des Gemeinen und der bösartigen Ablehnung der Wahrheit. Das meint Nawal, der Tor. Ja, jetzt machen wir Pause, wie angekündigt, und dann geht's weiter mit Andrew Newberg und Meditation.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas. Ist Gott eine Projektion des Gehirns?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.